Sie sind unter uns.
Sie sind unter uns.
Sind sie unter uns?
Sie sind unter uns.
Sie sind unter uns, ein Podcast der Universität Passau über Verschwörungstheorien.
Unser Thema heute: Wer glaubt an Verschwörungstheorien?
Hallo und willkommen zu dieser Folge von Sie sind unter uns. Mein Name ist Thomas Stelzl. Tja, wer glaubt eigentlich an Verschwörungstheorien und warum überhaupt? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen und bekommen dazu auch gleich Unterstützung von zwei Experten. Als Amerikanist beschäftigt mich die Frage, was Leute eigentlich zu Verschwörungstheorien treibt, nicht erst seit Corona. Schon 2017 war Donald Trump amerikanischer Präsident geworden und verdrehte mit dem größten Megafon der Welt, seinem Twitter-Account, ohne Rücksicht auf Verluste die Fakten. Doch auch schon vor Trumps Amtsantritt glaubten Menschen an allerhand Verschwörungen. So schoss zum Beispiel Ende 2016 ein bewaffneter Mann in einer Pizzeria in Washington DC um sich, weil er einer Verschwörungstheorie geglaubt hatte, die behauptete, Hillary Clinton würde dort im Keller einen Kinderpornoring betreiben. Er musste feststellen, dass es dort allerdings weder Gefangene misshandelte Kinder noch überhaupt einen Keller gab. Das Ganze ging unter dem Namen Pizzagate in die Geschichte ein. Im Herbst 2019 stehe ich dann schließlich mit meinen Studierenden im Seminarraum, wo wir uns gemeinsam auf das Thema American Conspiracy Theories stürzen wollen. In der ersten Seminarsitzung brainstormen wir an der Tafel, von welchen Verschwörungstheorien wir denn schon einmal gehört haben. Es gibt da viele alte und ganz alte Bekannte. Die angeblich gefakte Mondlandung, Aliens in Area 51, Kennedys Ermordung, aber zum Beispiel auch jahrzehntealte Mythen zum Thema Impfen. Mir fällt damals auf, dass viele neuere amerikanische Verschwörungstheorien bei meinen Studierenden weniger präsent sind, als ich es erwartet hatte. Bei QAnon zum Beispiel zucken viele noch mit den Schultern. Natürlich habe ich mir damals nicht träumen lassen, wie intensiv wir uns alle in den nächsten Jahren gezwungenermaßen mit Verschwörungstheorien beschäftigen werden müssen. Woher stammt das Coronavirus? Warum gibt es Lockdowns? Wer verdient an Impfstoffen? Hat Biden wirklich die Wahl gewonnen? Wird er von Hintermännern ferngesteuert? Hat Bill Clinton etwas mit der Pandemie zu tun? Und wer trägt Schuld am Krieg in der Ukraine? Das alles sind Fragen, die in den letzten Jahren zur Bildung unzähliger Verschwörungstheorien geführt haben. Man könnte meinen, immer mehr Leute werden von derartigen Erzählungen in ihren Bann gezogen. Das Problem wird immer größer. Aber ist das wirklich so? Leben wir heute in einem Zeitalter der Verschwörungstheorien? Mit dieser Frage möchte ich die heutige Podcast-Folge beginnen. Und ich habe sie auch Professor Michael Butter gestellt. Er lehrt Amerikanistik an der Universität Tübingen und wir haben ihn schon in der letzten Folge kennengelernt. Was sagt also er? Leben wir in einem Zeitalter der Verschwörungstheorien?
Ich glaube, viele Menschen haben den Eindruck, sie leben in einer Zeit, in der Verschwörungstheorien so populär und einflussreich sind wie noch nie zuvor. Das stimmt aber nicht. Wir wissen, dass Verschwörungstheorien im Grunde von der frühen Neuzeit an, wo sie in ihrer modernen Form entstehen, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein viel einflussreicher sind als heute, weil sie einfach normaler waren. Das heißt aber auch, sie haben niemanden gestört. Man hat sich nicht aufgehängt an den Begriffen, an den Argumentationen und entsprechend gab es nicht diese Diskussionen um das Thema wie heutzutage. Diese Diskussionen haben wir heutzutage, eben weil die große Mehrheit der Bevölkerung nicht an Verschwörungstheorien glaubt, weil die Medien und auch die Politik und die Wissenschaft dem kritisch gegenüberstehen, ganz anders als früher. Und insofern darf man niemals Sichtbarkeit und Kontroversen verwechseln mit wirklichem Glauben und wirklicher Popularität und wirklichem Einfluss. Verschwörungstheorien sind in den letzten 20 Jahren sicherlich wieder etwas populärer geworden und etwas einflussreicher geworden, in den USA noch mal mehr als in Deutschland. Aber zum Beispiel in Deutschland wissen wir mittlerweile ganz genau durch eine Reihe von quantitativen Studien, dass insgesamt der Glaube an Verschwörungstheorien während der Corona-Pandemie sogar abgenommen hat. Es kommt uns aber nicht so vor, weil das halt im Alltag so präsent ist und weil man sich zu Corona positionieren muss und weil wir alle auf einmal das Gefühl haben, wir kennen jemanden, der jetzt an Verschwörungstheorien glaubt. Naja, in den allermeisten Fällen haben die schon vorher dran geglaubt. Wir wussten es nur nicht, weil das nicht so ein Thema war und die das für sich behalten konnten. Aber zu Corona muss man sich jederzeit positionieren und deshalb wird das ein Thema und deshalb herrscht manchmal in den Medien die helle Aufregung. Es ist so schlimm wie nie zuvor und unsere Demokratie ist ernsthaft gefährdet. Das würde ich für Deutschland ganz ernsthaft verneinen. Für die USA USA ist das ein ganz anderes Thema. Da kann man viel, da ist das viel problematischer. Aber in Deutschland haben wir es auch sehr viel momentan mit dem zu tun, was man so Verschwörungstheoriepanik nennen könnte, die im Grunde die Verschwörungspanik der Verschwörungstheoretiker spiegelt.
Okay. Wenn ich es aus Ihrem Buch richtig in Erinnerung habe, in das ich in den letzten Tagen noch mal ein bisschen reingelesen habe, nichts ist, wie es scheint, dann machen Sie ja da drei Kategorien auf für die Entwicklung von Verschwörungstheorien. So bis in die 60er Jahre hinein, in denen das akzeptiertes Allgemeinwissen war und weniger kritisch betrachtet wurde, dann kam so ein bisschen die Wende und als Verschwörungstheoretiker hatte man stigmatisiertes Wissen, das eben nicht akzeptiert war. Und dann sagen sie, vielleicht treten wir heute in so eine dritte Phase ein. Was meinen Sie mit dieser dritten Phase?
Also als ich das Buch geschrieben habe, meinte ich damit, dass wir vielleicht in eine Phase eintreten, in der traditionelle Öffentlichkeiten immer mehr fragmentieren und wir im Grunde verschiedene Öffentlichkeiten haben, die nebeneinander stehen und in denen unterschiedliche Dinge als wahr und falsch angesehen werden, in denen Verschwörungstheorien dann zum Beispiel in der einen Öffentlichkeit immer noch hochgradig stigmatisiert sind, in einer anderen Öffentlichkeit aber wieder ganz vollkommen akzeptiert sind. Ich muss sagen, für Deutschland würde ich das gar nicht mehr so pessimistisch sehen, wie ich das in dem Buch 2018 formuliert habe, sondern da würde ich sagen, da ist im Grunde auch Fragmentierung oder Spaltung der Gesellschaft vielleicht gar nicht der richtige Begriff, weil wir sehen, dass das in Deutschland so 10-15% sind, die wirklich an diese Dinge glauben und die sich im Grunde aus der geteilten Realität der anderen verabschiedet haben. Das heißt, ich glaube, es ist viel sinnvoller, davon einer Abspaltung zu sprechen. Für die USA hingegen ist das, glaube ich, eine relativ zutreffende Diagnose, dass wir diese Fragmentierung erleben und das ist für die USA natürlich eine ganz problematische Situation, weil das Land ja nicht nur politisch sehr gespalten ist zwischen zwei großen Parteien und einigen Unentschiedenen in der Mitte, sondern eben auch mehr und mehr gespalten ist zwischen Leuten, die an Verschwörungstheorien glauben und denen, die das nicht tun. Und wenn man jetzt sagt, das sind zwei Achsen, dann kann man sagen, lange Zeit sind diese Achsen nicht parallel zueinander verlaufen, aber jetzt spätestens im letzten Jahr hat es sich doch ergeben, dass ja eine der beiden großen Parteien, nämlich die Republikaner, sich doch im Grunde eine der Verschwörungstheorien zum Mantra gemacht haben, nämlich diejenige, dass die Wahl 2020 gefälscht wurde, Biden illegitim ist und Trump der wahre Gewinner dieser Wahl ist. Und da muss man schon sagen, da haben wir es mit einer Situation zu tun, die einem Sorgen machen muss, die mir auch aus Sicht Deutschlands mehr Sorgen machen würde, als das, was jetzt gerade auf den deutschen Straßen passiert. Da sind viele Dinge, die sehr problematisch sind, was in Deutschland passiert. Es ist schlimm, wenn Leute angegangen werden, wenn Leute angegriffen, wenn Leute eventuell auch sogar erschossen werden, aber das wird unsere Demokratie nicht zum Einsturz bringen. Aber wenn wir in den USA die Wahl 2024 ansehen und uns überlegen, wie nah wir 2020 schon dran waren, dass auf der Grundlage von Verschwörungstheorien versucht wurde, sehr systematisch das Wahlergebnis über den Haufen zu werfen, dann kann das ja auch 2024 zum Beispiel passieren und vielleicht wird es dann durchgeführt. Und dann haben wir vielleicht, wenn es ganz blöd läuft, auf einmal einen Präsidenten, wo sich Deutschland und andere europäische Länder schwer tun, den anzuerkennen. Und das in einer Situation, wie wir gerade global sehen, was in der Ukraine passiert, wo es durchaus wichtig ist, dass man an einem Strang zieht. Und das muss überhaupt nicht so kommen, das ist jetzt eine sehr düstere Analyse, aber ich glaube, sie ist nicht so komplett unwahrscheinlich nach allem, was in den USA passiert ist, wo ich wirklich auch sagen muss, das hat mich echt überrascht. Also, dass Trump diese Verschwörungstheorien so instrumentalisiert und zynisch und gerissen benutzt, ist die eine Sache, dass die Partei dann auch nach seiner Abwahl damit so mal weitermacht, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich glaube, damit haben die meisten nicht gerechnet.
Soweit Michael Butter. Wie wirkmächtig Verschwörungstheorien in den USA sein können, beweist das eben genannte Beispiel, die sogenannte Big Lie. Noch über ein Jahr nach der Wahl, also im Dezember 2021, gab ein Drittel der Teilnehmenden einer repräsentativen Umfrage der University of Massachusetts at Amherst an, ihrer Meinung nach habe Joe Biden die Präsidentschaftswahl entweder wahrscheinlich oder definitiv nicht rechtmäßig gewonnen. Ein Drittel. Das ist in einer Demokratie tatsächlich ein Riesenproblem. Noch schlimmer wird es allerdings, wenn man sich die Ergebnisse nach Parteianhängerschaft ansieht. So halten auf der einen Seite 9 von 10 Demokraten Joe Biden für den legitimen Wahlgewinner, andererseits streiten sage und schreibe 7 von 10 Republikanern dies ab. Sie sagen also, Bidens Wahl sei illegitim. Es scheint also zu stimmen, was die Politikwissenschaftler Adam Andrews und Stephen Smallpage schon 2019 in einem Artikel mit dem Titel Polls, Plots and Party Politics festgehalten haben. Sie konstatierten damals: Conspiracy Theories are for losers. Verschwörungstheorien sind etwas für Verlierer. Anders und Smallpage machten dies an der Tatsache fest, dass Verschwörungstheorien immer besonders bei den AnhängerInnen der Wahlverlierer populär sind. Gewinnt also ein Republikaner wie Donald Trump, können sich Demokraten vorstellen, er würde Übles im Schilde führen, etwa heimlich im Interesse Russlands arbeiten. Gewinnt auf der anderen Seite ein Demokrat wie etwa Joe Biden oder Barack Obama, zweifeln Republikaner die Rechtmäßigkeit der Wahl an, etwa weil Stimmzettel gefälscht worden seien oder Obama kein gebürtiger Amerikaner sei. Wer sich also machtlos fühlt, etwa weil die eigene Partei eine Wahl verloren hat, der neigt eher zum Glauben an Verschwörungen. In ihrem Artikel zeigen Anders und Smallpage dies anhand von Meinungsumfragen in den USA. Sie weisen allerdings auch darauf hin, wie sehr die Ergebnisse von solchen Umfragen von Kleinigkeiten, wie etwa der genauen Formulierung der Frage oder der Anzahl der Antwortmöglichkeiten, beeinflusst werden. Insofern muss man sich beim Betrachten solcher Umfragen immer genau ansehen, wer, genau was, genau wie gefragt wurde. Über das Thema Meinungsumfragen möchte ich gleich auch noch mit unserem heutigen Gast sprechen. Dazu fliegen wir gedanklich erstmal wieder zurück über den Atlantik nach Deutschland. Und fahren dann noch ein Stück an die Universität Bielefeld. Dort arbeitet der Sozialpsychologe Jonas Rees am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung und am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Er hat unter anderem an der sogenannten Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung mitgearbeitet. Diese setzt sich mit rechtsextremen und demokratiegefährdenden Einstellungen in Deutschland auseinander und fragt dabei auch, wer und wie viele Menschen in Deutschland überhaupt an Verschwörungstheorien glauben. Ich freue mich, dass Jonas Rees heute bei uns zu Gast ist. Herr Rees, herzlich willkommen bei Sie sind unter uns.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein.
Jetzt muss ich natürlich noch hinzufügen, dass allein Ihre Anwesenheit hier schon eine Verschwörungstheorie entkräftet, nämlich gibt es in Deutschland ja diese alte Story, Bielefeld würde nicht existieren. Herr Rees, Sie können uns bestätigen, Bielefeld existiert?
Ich bin in Bielefeld geboren und aufgewachsen, also entweder müssen Sie mich in diese Verschwörungserzählung einbetten oder Sie endgültig endlich zu den Akten legen. Es gibt eine Marketingagentur in Bielefeld, die mal viel Geld offenbar kassiert hat für den Slogan Bielefeld gibt's ja gar nicht, also das auch noch aufgegriffen hat. Also ich gehöre zu denen, die nicht diese Verschwörungserzählung weiter bestärken wollen, sondern ganz im Gegenteil. Großer Quatsch. Bielefeld gibt's und ist immer eine Reise wert.
Okay, dann haben wir das hier in dieser Podcast-Folge jetzt also ein für alle Mal geklärt. Herr Rees, meine erste Frage an Sie. Was interessiert denn besonders den Sozialpsychologen am Thema Verschwörungstheorien?
Es gab vor Jahren noch, die Haltung gibt es immer noch teilweise, dass sogenannte Verschwörungstheoretikerinnen oder Verschwörungstheoretiker nur harmlose Spinner am Rande der Gesellschaft seien, jetzt in großen Anführungszeichen. Ja. Aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht als empirische Sozialforscherinnen und Sozialforscher ist es tatsächlich eher genau das Gegenteil. Also es handelt sich bei Menschen, die an solche Erzählungen glauben, eben nicht um Spinner, sondern es sind ganz normale Menschen wie Sie und ich. Und dieses diffamierende Label hilft, glaube ich, auch in der Diskussion nicht, das irgendwie so abzutun als Spinner, ja, als Aluhutträger, als was auch immer. Sondern wir müssen uns, glaube ich, darüber im Klaren sein, dass, ich sag mal, auch das wieder bitte in ganz großen Anführungsstrichen nur verstehen, ganz normale Menschen wie Sie und ich an sowas glauben. Das ist das Erste, was ich als Sozialpsychologe wichtig finde zu betonen. Das Zweite ist, das ist kein Phänomen am Rande der Gesellschaft, sondern es ist sehr viel verbreiteter, als man das vielleicht manchmal annimmt. Wir haben das jetzt gerade im Zug der Corona-Pandemie, aber auch in anderen Kontexten immer wieder gesehen. Und drittens sind Verschwörungserzählungen nicht harmlos. Also es sind keine harmlosen Erzählungen, sondern es sind teilweise Radikalisierungsbeschleuniger, es sind teilweise Ideologien, die eben auch Gewalt rechtfertigen können. Und diese drei Gründe wären meine Antwort auf Ihre Frage, was interessiert mich dran? Also die Hintergründe und zu verstehen, dass es eben keine Spinner sind, sondern ganz normale Menschen, die an solche Erzählungen glauben. Dann die Verbreitung und eben zu verstehen, dass es nicht ein Phänomen am Rand der Gesellschaft, sondern in der Mitte der Gesellschaft ist. Und drittens, dass es kein harmloses Phänomen ist, sondern wenn Sie es mit jemandem zu tun haben, der oder die komplett durchideologisiert ist, mit einem brandgefährlichen Phänomen.
Okay, danke. Da liefern Sie mir gleich die Steilvorlage für meine nächste Frage. Im amerikanischen Kontext, und wir werden darüber in einer anderen Podcast-Folge nochmal vertieft sprechen, da gibt es einen sehr bekannten wissenschaftlichen Artikel, der heißt The Paranoid Style in American Politics. Und wenn man den liest, bekommt man so ein bisschen den Eindruck, oh, das ist ja was Pathologisches. Wenn man an Verschwörungserzählungen glaubt, dann stimmt wohl größer was nicht mit einem. Sie haben ja jetzt gerade gesagt, das sind keine Spinner, die Menschen, die an so etwas glauben. Gleichzeitig gibt es in den Untersuchungen, bei denen auch Sie mitgearbeitet haben, durchaus den Begriff Verschwörungsmentalität. Warum glauben denn Menschen überhaupt an solche Verschwörungstheorien? Wird man als Verschwörungsgläubiger geboren?
Also vielleicht zunächst zu der Frage, ist das irgendwie pathologisch? Nach allem, was wir wissen, ist das für den Großteil der Menschen nicht der Fall. Also für ganz viele Variablen wie aus der Psychopathologie finden sich keine oder nur sehr geringe Zusammenhänge zum Glauben an Verschwörungserzählungen. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, weil es dem Ganzen, wie gesagt, so ein bisschen dieses Abnormale nimmt. Also es ist, ohne das verharmlosen zu wollen, aber der Glaube an solche Erzählungen ist in der Gesellschaft durchaus verbreitet.
Und warum glauben Menschen dann an solche Verschwörungserzählungen?
In der Literatur zum Beispiel werden eine Reihe von Motiven und Ansätzen unterschieden. Und ich glaube, die zumindest in Grundzügen zu verstehen, ist wichtig, weil man dann auch versteht, dass es halt nichts Abgefahrenes oder Verrücktes daran gibt, sondern dass das, also jeder dieser Ansätze, jeder dieser Erklärungsansätze, jedes dieser Motive an sich ist bekannt, kennen wir auch vielleicht aus unserem Alltag und ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Ist auch nichts, was sich gegenseitig ausschließt. Das finde ich auch wichtig an der Literatur dazu. Also das sind eher Ansätze, die sich gegenseitig ergänzen können. Und drei Ansätze, die ich erwähnenswert oder interessant fände, vielleicht ein bisschen genauer auszuführen, sind der dispositionale Ansatz, dann die existenziellen Motive und soziale Motive.
Sie beziehen sich ja auf eine Studie, oder? Von Douglas Sutton und Chikoka von 2017.
Ja, es gibt unterschiedliche Übersichten dazu. Genau, das wäre eine dazu. Das ist eine Gruppe von der University of Canterbury, die viel dazu forschen, um Robbie Sutton und Karen Douglas. Und die sehr einflussreich in der Forschung dazu sind, die aber jetzt nicht alles das erfunden haben. Aber genau, also in der Arbeit, die Sie gerade zitiert haben, finden Sie zum Beispiel diese unterschiedlichen Ansätze und Motive ein bisschen aufgedröselt. Also die Idee zum Beispiel hinter dem dispositionalen Ansatz ist, dass einfach manche Menschen eher an solche Verschwörungserzählungen glauben als andere. Ganz einfach. Also so wie wir uns auch auf anderen Persönlichkeitsdimensionen und Einstellungen unterscheiden, so unterscheiden wir uns auch darin, wie sehr wir geneigt sind, an solche Erzählungen zu glauben. Und das Interessante daran ist jetzt, dass sich mit diesem dispositionalen Ansatz zum Beispiel erklären lässt, warum Menschen, die an eine Verschwörungserzählung glauben, tendenziell auch eher an andere solche Erzählungen glauben, sogar wenn die sich gegenseitig logisch ausschließen. Und in einer Studie von 2012 fanden Wood und Team zum Beispiel, dass Menschen, die glauben, dass der Autounfall von Prinzessin Diana eigentlich ein Mordkomplott durch den Geheimdienst war, solche Menschen glaubten auch eher, dass der Unfall nur vorgetäuscht war, damit die Prinzessin sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen kann. Also, dass sie gleichzeitig vom Geheimdienst ermordet wurde, also tot ist und noch lebendig ist und irgendwo sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, das kann natürlich beides logisch nicht vereinbar sein. Trotzdem glaubten Menschen die an das eine glaubten, auch eher an das andere. Und wie gesagt, das kann man mit diesem dispositionalen Ansatz ganz gut erklären, dass Menschen, die an jedenfalls eine so eine Erzählung glauben, auch eher an andere Erzählungen glauben. Einfach, weil sie gerne an solche Erzählungen glauben, weil die vielleicht faszinierend finden, weil sie sich gerne mit solchen Knobeleien auseinandersetzen und gerne, auch das ist ja dann eine häufige Aussage oder eine häufige Erzählung, die man findet, sich einfach gerne mit in sowas reinarbeiten und auf die Suche nach der Wahrheit in großen Anführungszeichen begeben. Also das wäre der dispositionale Ansatz. Es gibt einfach Menschen, die glauben da eher dran als andere.
Der dispositionale Ansatz. Also das war der erste. Was ist dann der zweite?
Das Verschwörungserzählungen, in der Psychologie sagt man existenzielle Motive bedienen. Und damit ist gemeint, dass solche Erzählungen zumindest scheinbar Ereignisse erklärbar machen und damit auch kontrollierbar machen. Und das erklärt wiederum, warum ein Gefühl von Kontrollverlust, also individuell oder kollektiv, also für uns als Individuen oder für uns als Gesellschaft, warum jedenfalls so ein Gefühl von Kontrollverlust Menschen empfänglich für Verschwörungserzählungen macht.
Also zum Beispiel in der Pandemie, wenn sich die Alltagsregeln ändern, es heißt, ich muss zu Hause bleiben und ich kann nichts dagegen machen.
Das wäre ein Beispiel für ein Gefühl von kollektivem Kontrollverlust, dass wir zu Beginn der Pandemie kollektiv alle nicht wussten, wo kommt das her, womit haben wir es da überhaupt zu tun, was können wir dagegen unternehmen. Aber auch eben individueller Kontrollverlust. Man würde sagen, Ereignisse von massivem existenziellem Kontrollverlust sind schwere Unfälle, eine Trennung nach langjähriger Partnerschaft, Jobverlust, die uns so existenziell bedrohen, also dass wir vielleicht auch das Leben an sich in Frage stellen, ob das so richtig ist, was wir da alles bisher gemacht haben. Und in der Biografie von Menschen, die anfangen, sich in sozusagen in diesen Hasenbau oder in dieses Rabbit Hole aus Verschwörungserzählungen zu begeben, in den Biografien findet man häufig solche individuellen Erlebnisse von massivem Kontrollverlust. Und, das haben Sie jetzt ja gerade angesprochen, auch zu Beginn der Corona-Pandemie zum Beispiel gab es genau aus diesem Grund viele Forscherinnen und Forscher, die eindringlich davor gewarnt haben und gesagt haben, das ist eigentlich der ideale Nährboden, was wir jetzt da gerade erleben, nämlich kollektive oder ein Gefühl von kollektivem Kontrollverlust für solche Erzählungen. Und genau das ist dann ja auch eingetreten. Also wir hatten ja genau diese Diskussionen und genau diese Verbreitung, gefühlt zumindest zunehmend von Verschwörungserzählungen rund um Corona auch.
Okay, also das war das zweite Kriterium.
Genau, ein Glück, Sie zählen mit. Ich schulde noch ein drittes. Das sind soziale Motive und auch das sehen wir im Kontext der Corona-Pandemie. Da geht es um Gruppendynamiken, also zum Beispiel zwischen den sogenannten Aufgewachten und den sogenannten Schlafschafen.
Die Aufgewachten sind die, die an solche Erzählungen glauben, und die Schlafschafe ist dann die Bezeichnung für diejenigen, die nicht aufwachen und erkennen, dass eine Verschwörung hinter bestimmten Ereignissen steckt.
Genau, also das ist dann häufig die Dynamik dahinter. Und sozialpsychologisch würde man sagen, ist im Prinzip ist die Einteilung in wir auf der einen Seite, die es halt alles verstanden haben, und die Idioten, Idiotinnen auf der anderen Seite, die nichts verstanden haben. Und auch daran wird deutlich, das ist noch eine andere Dynamik oder ein anderes soziales Motiv, dass natürlich solches besonderes oder exklusives Wissen uns auch wiederum besonders macht. Also wenn ich was weiß, was außer mir nur ganz wenige andere wissen, dann verfüge ich über so exklusives Wissen. Das macht mich wiederum besonders. Auch dazu gibt es Studien, also dass Menschen sich besonders fühlen oder dass so ein Motiv nach Einzigartigkeit auch dazu beitragen kann, dass Menschen an solche Erzählungen glauben. Genau, und das wäre also dieses dritte soziale Motiv. Und das Interessante, wenn man sich jetzt diese drei in der Summe anschaut, ist, da ist jetzt nichts Pathologisches dran. Mhm. Also zumindest nach meiner Lesart. Sondern das sind alles Motive, glaube ich, die sind komplett nachvollziehbar und die schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Und ich glaube, dann wird auch verständlich, warum aus meiner Sicht zumindest Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, nicht irgendwie absonderlich oder verrückt oder was auch immer sind. Sondern das sind ganz normale Menschen und diese Motive kennen wir auch alle aus unserem Alltag. Damit will ich nicht sagen, es ist super, wenn Menschen an sowas glauben. Das hat sehr ernste Konsequenzen teilweise. Aber ich glaube, es ist wichtig, dem Ganzen diesen Absonderlichkeitsgedanken zu nehmen. Das sind nicht Spinner am Rande der Gesellschaft.
Ja, also wenn ich es dann nochmal wiederhole, es gibt soziale Motive, existenzielle Motive und den dispositionalen Ansatz. Beziehungsweise epistemische Motive ist der Begriff, den Douglas et al. Im eben angesprochenen Artikel verwenden. Wenn man mal versucht, geistig einen Schritt zurückzutreten, merkt man, dass es ja eigentlich auch etwas ganz Rationales haben kann, als Auslöser für ein großes Ereignis auch große Ursachen zu erwarten. Es fällt uns Menschen einfach schwer, sich vorzustellen, dass etwas Weltbewegendes eine ganz kleine, zufällige Ursache haben kann. Zum Beispiel, wenn eine Pandemie die ganze Welt lahmlegt und verantwortlich für all das ist ein kleines Virus, das wir nicht mal sehen können. Das wäre ja so ein klassisches existenzielles Motiv, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, und witzigerweise gibt es natürlich genau zu dem Phänomen, das Sie beschreiben, auch eine Studie. Also das ist für uns sehr unbefriedigend, also für uns Menschen, dass weltbewegende große Ereignisse nur so eine unbedeutende kleine Grundlage haben sollen, wie dass da einfach wirklich nur ein Virus ist, das sehr, sehr ansteckend und potenziell tödlich sein kann. Sondern es ist also viele Menschen begeben sich dann eben auf die Suche nach, was steckt denn wirklich dahinter? Das kann nicht alles sein, da muss noch mehr sein. Und das ist dann manchmal der Einstieg in genau so eine Schleife aus immer größer werdenden Erzählungen.
Und wenn Sie in Studien dann erforschen wollen, wie empfänglich Menschen für so etwas sind, also ob eine gewisse Verschwörungsmentalität besteht, dann fragen Sie solche Aussagen ab. Zum Beispiel, glauben Sie, dass die Pandemie organisiert wurde? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass bei vielen dieser Aussagen, wir können ja gleich vielleicht mal Beispiele durchgehen, wie wir sie Menschen in solchen Studien vorlegen, dass die nie in Isolation betrachtet werden können. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe Sorge davor, von Geheimdiensten ausgespäht zu werden, dann kann ich das ja erstmal so hinnehmen und sagen, ja, okay. Und ich glaube, wenn man dann eine Liste von solchen Aussagen aber durchgeht und feststellt, es gibt Personen, die haben nicht nur Sorge, von Geheimdiensten ausgespäht zu werden, die glauben auch nicht an Klimawandel, die glauben auch, die Corona-Pandemie ist nur eine Erfindung der Medien und die glauben außerdem auch nichts, was in irgendwelchen wissenschaftlichen Studien veröffentlicht wird. Ich glaube, dann haben wir langsam ein Problem, weil wenn das alles zusammenkommt, dann verlieren wir, glaube ich, so ein bisschen den gemeinsamen demokratisch-wissenschaftlichen Boden unter den Füßen. Also weil dann weiß ich auch gar nicht mehr, wie soll ich denn mit solchen Menschen noch ins Gespräch kommen, wenn die sagen, alles, was du sagst, ist gelogen und ich glaube dir kein Wort. Also ich glaube, an so einer Stelle kann es dann gefährlich werden oder kann es dann irgendwie schwierig werden.
Mhm, allerdings. Ich möchte jetzt dennoch einen Schritt weitergehen. Wir haben Studien ja bereits angesprochen und auch erwähnt, dass Sie, Herr Rees, an der Mitte-Studie mitgearbeitet haben. Jetzt interessiert uns natürlich brennend, was haben Sie in dieser Studie gefragt und vor allen Dingen, was ist dabei rausgekommen?
Ja, es gab früher noch so eine Fernsehsendung, die habe ich noch geguckt, das hieß Familienduell, da gab es immer 100 Leute haben wir gefragt und das war unsere Top-Antwort. Also in der Mitte-Studie, also in der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung 2019, das war eine Umfrage zwischen September 2018 und Februar 2019, haben wir 1000 Leute befragt. Und denen unterschiedliche Aussagen am Telefon vorgelesen zu Verschwörungsmentalität in dem Fall. Mhm. Und sie gebeten, auf einer Skala von 1 bis 5 zu antworten. Und diese Skala steht dafür von Stimme überhaupt nicht zu, also 1, bis Stimme voll und ganz zu, also 5. Das vielleicht so zum Setting. Da wurden noch ganz viele andere Aussagen gefragt, aber die 5 zur Verschwörungsmentalität waren, es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. Die Medien und die Politik stecken unter einer Decke. Ich vertraue meinen Gefühlen mehr als sogenannten Experten. Und als fünftes, Studien, die einen Klimawandel belegen, sind meist gefälscht. Einfach, um vielleicht mal so die Bandbreite dessen deutlich zu machen, was wir da gefragt haben. Man kann sich jetzt an den Formulierungen bestimmt Stunden oder Tage oder Wochen lang abarbeiten. Und ich bin der Letzte, der das dann irgendwie bis zum Ende verteidigt. Also ich glaube, wie gesagt, es ist wichtig, auch selbstkritisch dann zu sein und gerne auch darüber zu diskutieren, ob man vielleicht Dinge anders fragen müsste oder so. Aber ich glaube, sozusagen, wenn man alle Puzzleteile zusammensetzt, wird insgesamt halt ein Schuh draus. Also weil Sie fragten, wie weit ist das jetzt verbreitet? Wie gesagt, Daten von 2018, 19. Insgesamt fast 50%, also genau genommen 45,7% stimmen der Aussage, es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben, eher zu oder voll und ganz zu. Fast jeder zweite 2019.
Das ist eine Menge.
Das ist eine Menge und das muss man sich, finde ich, auch mal so auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sehr unbeliebt, weil sie mal sagen, wir haben es euch ja gesagt und wir haben ja gewarnt und so. Und nur um das, wie gesagt, ne, würde ich jetzt nicht isoliert betrachten, sondern immer im Zusammenspiel mit anderen Aussagen. Ungefähr ein Drittel unserer Befragten, nämlich 32,7%, stimmen der Aussage, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte eher zu oder voll und ganz zu. Und ich will jetzt nicht alles im Detail vorlesen, das sind jetzt nur die Top 3, wiederum fast 50%, in dem Fall sogar mehr als 50%, nämlich 50,4%, stimmen der Aussage, ich vertraue meinen Gefühlen mehr als sogenannten Experten eher zu oder voll und ganz zu. Auch das, ne, also das ist jetzt ein paar Jahre her, aber wenn wir uns teilweise die Diskussionen rund um die Corona-Pandemie anschauen, das Geschimpfe über Herrn Drosten und über Herrn Wieler, die Wut auf Expertinnen und Experten, ich glaube, dann muss man auch solche Zahlen eben ernst nehmen. Und dann würde ich auch zumindest argumentieren und sagen, wenn man die insgesamt anschaut, dann muss man schon feststellen, das sind nicht Menschen, die einfach mal ein bisschen skeptisch gegenüber bestimmten Gruppen sind, sondern es gibt Menschen in unserer Gesellschaft und das kann man auch beziffern. Ich würde von ungefähr 10-15% als so eine Art hartem Kern ausgehen, die fest davon überzeugt sind, dass alles, was Autoritäten sagen, gelogen ist. Also um es jetzt mal drastisch auf den Punkt zu bringen. Und das ist eine ganz bunt zusammengewürfelte Szene, die wir teilweise im Kontext der sogenannten Corona-Proteste dann erlebt haben. Das reicht von durchideologisierten, gewaltbereiten Rechtsextremen. Da gibt es auch, also auch historische enge Bezüge zwischen Verschwörungserzählung und Rechtsextremismus. Das sind aber auch, und das haben wir auch gesehen, das haben wir damals in den Daten schon, hat sich das schon angedeutet, auch Menschen, die sich politisch selbst eher links verorten würden. Dann wird häufig gesprochen von Esoterikerinnen und Impfskeptikerinnen und so weiter. Und wir haben ja eingangs gesprochen über so politisch-psychologische Aspekte von diesem Thema Verschwörungserzählung. Das Interessante, politisch-psychologisch betrachtet, ist, dass eben solche Verschwörungserzählungen nicht klar nur dem politisch-rechten Spektrum zuzuordnen sind, sondern es zum Beispiel auch Menschen gibt, die sich politisch eher links verorten würden, die aber auch zum Beispiel das Misstrauen gegenüber Autoritäten teilen. Mhm. Das ist nicht gleich verteilt. Also es gibt einen deutlichen Überhang am rechten politischen oder am rechten Rand des politischen Spektrums. Das muss man auch so klar sagen. Aber es gibt auch am linken Rand des politischen Spektrums Befürworterinnen, Befürworter oder Gläubige an solche Erzählungen.
Also man kann sich das so ein bisschen als eine U-Form vorstellen, wo die Mitte etwas weniger stark daran glaubt, aber auch dort gibt es Verschwörungsgläubige und dann an den Rändern wird es mehr und am rechten Rand wird es nochmal mehr als am linken.
Ja, so kann man das ganz gut beschreiben und also genau wie Sie sagen, ne, natürlich auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, auch in der politischen Mitte der Gesellschaft, sonst kommen Sie ja gar nicht auf solche Zahlen. Also wie gesagt, fast die Hälfte der Befragten in dieser Studie haben solchen Aussagen eher zugestimmt oder voll und ganz zugestimmt. Und das war jetzt nicht, ne, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, so eine Ja-Nein-Antwort, sondern man konnte das gestuft beantworten. Und man kann jetzt bei manchen dieser Aussagen, glaube ich, auch nachvollziehbar argumentieren, dass selbst wenn man die nicht komplett ablehnt, es noch ein bisschen schwierig ist. Also wir haben jetzt die Teils-Teils-Kategorie zum Beispiel da gar nicht mit reingerechnet, sondern die Zahlen sprechen, glaube ich, schon für sich, wenn man nur in Anführungszeichen die zustimmende Seite dieser Skala sich anschaut.
Und das waren die Zahlen von 2019.
Genau.
Ist das jetzt alles schlimmer geworden in den letzten Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage und es ist auch eine schwierige Frage, weil ich würde sagen, auch da sich methodische Grenzen zeigen. Wir haben in der Mittelstudie Friedrich-Ebert-Stiftung im vergangenen Jahr, also das sind Daten von Januar und Februar 2021, haben wir nochmal dieselben Fragen gestellt und die Zustimmung zu diesen Aussagen fällt deutlich geringer aus. Das sind, muss man jetzt aber auch sagen, also es sind immer noch ungefähr 20%, die der Aussage Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte, zum Beispiel eher oder voll und ganz zustimmen. Weniger als vorher, aber jetzt könnte man sagen, immerhin noch jeder Fünfte in unserer Gesellschaft ist jetzt auch, also reicht uns das schon sozusagen. Ja. Und das Schwierige methodisch daran ist jetzt aber, dass sich natürlich in der Zwischenzeit ein bisschen was getan hatte. Wir hatten einen massiven medialen und gesellschaftlichen Fokus auf einmal auf dieses Thema Verschwörungserzählungen durch die Corona-Pandemie befeuert. Und wie soll man sagen, also im Prinzip so eine Art, man kann fast sagen, eine Radikalisierung der Diskussion auch um dieses Thema. Und auch eine Radikalisierung der Szene, die sich damit beschäftigt. Es gab im Zuge der Corona-Pandemie und wissenschaftlicher Studien zu dem Thema Verschwörungserzählung rund um Corona, gab es massive Anfeindungen, Boykottaufrufe gegen Studien oder Aufrufe in sozialen Medien, solche Studien da teilzunehmen und die bewusst zu sabotieren sozusagen. Das heißt, es wird zunehmend auch schwieriger, ein wissenschaftlich verlässliches Bild von der Lage und der Verbreitung solcher Verschwörungserzählungen in der Gesellschaft zu zeichnen. Und ich glaube, dass unsere, wie auch andere Studien inzwischen, ehrlicherweise auch von sowas betroffen sein mögen. Dass also Menschen, die wirklich glauben, dass alles nur gelogen ist und Wissenschaft alles nur Humbug, dass die natürlich auch in solchen Studien gar nicht mehr teilnehmen. Also ich befürchte, dass wir inzwischen den Anteil derer, die an sowas glauben, unterschätzen in der Gesellschaft.
Okay.
Optimistisch könnte man jetzt aber natürlich auch sagen, vielleicht hat die Diskussion ja aber auch dazu beigetragen, dass Menschen sich von solchen Erzählungen abwenden. Und ich glaube, im Kern wird es dann aber darauf hinauslaufen, dass die, wie gesagt, immer noch so ungefähr 15-20% unserer Befragten, die solchen Aussagen immer noch zustimmen oder eher zustimmen, dass die dann aber auch wirklich die Überzeugten sind, die wirklich glauben, dass das so ist. Also, dass es geheime Organisationen gibt, die eigentlich alles bestimmen und dass Politik und Medien unter einer Decke stecken und so weiter.
Okay, also zwei Erklärungsansätze nochmal zusammengefasst. Eine Möglichkeit, das etwas negativere Szenario, Die Zahlen haben sich nicht grundsätzlich radikal verändert, sondern Verschwörungsgläubige nehmen an diesen Studien vielleicht nicht mehr so teil. Das Studiendesign wird schwieriger. Die etwas positivere, optimistischere Annahme, die Berichterstattung um die Pandemie hat auch etwas zur Aufklärung beigetragen zum Thema Verschwörungstheorien, aber auch dazu, wie die Wissenschaft zum Beispiel arbeitet, und hat dafür etwas mehr Klarheit gebracht, und die Zahlen erklären sich vielleicht so ein bisschen aus Effekten von beidem.
Ja, ich glaube, das kann man fair so zusammenfassen.
Okay, gut. Ich finde das ja wirklich interessant, weil das sind sehr hohe Zahlen, und ich möchte da jetzt noch ergänzend fragen, ob man zwischen sozialen Gruppen da auch große Unterschiede sieht. Also Männer und Frauen zum Beispiel oder arm, reich, unterschiedliches Bildungsniveau, unterschiedlicher Wohnort. Spielt das eine Rolle? Sieht man da Unterschiede?
Also ich würde mich so ein bisschen aus der Affäre ziehen in der Antwort auf die Frage und darauf verweisen, dass wir viel weniger Unterschiede finden, als man vielleicht erwarten würde. Es gibt einen relativ stabilen Zusammenhang, das ist der Zusammenhang mit formalem Bildungsniveau. Also dass Menschen, die, und das ist jetzt ausdrücklich nicht gemeint als irgendwie schlau oder nicht so schlau, mhm, sondern die in unserem im formalen Bildungsniveau höher eingruppiert würden als andere, weniger an solche Erzählungen glauben. Und ich kann auch gleich noch eine Erklärung liefern, und das können wir auch in den Daten zeigen, woran das liegt. Wir haben eingangs gesprochen über unterschiedliche Erklärungen, also warum Menschen an solche Erzählungen glauben. Und eine dieser Erklärungen war das Gefühl von Kontrolle. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der das formale Bildungsniveau einen großen Einfluss darauf hat, was ich in meinem Leben erreichen kann. Und tatsächlich können wir auch mit unseren Daten zeigen, dass Menschen, die formal geringer gebildet sind, auch weniger Kontrolle erleben haben, nachvollziehbarerweise. Und dass man über diese Unterschiede im Kontrollerleben auch die Unterschiede, was das formale Bildungsniveau angeht, erklären kann. Und ein ganz naheliegender anderer Erklärungsansatz kann natürlich auch immer sein, dass wenn Sie so ein Bildungssystem von vorne bis hinten durchlaufen, Sie eher wissen wahrscheinlich, was am Telefon, was man sagen kann und was nicht. Also dass, man würde sagen, ein Effekt sozialer Erwünschtheit eintritt. Aber tatsächlich glaube ich, dass es vor allem auch Kontrollerleben liegt, dass wir immer wieder diesen Zusammenhang mit formalem Bildungsniveau finden. Und wie gesagt, was ich mindestens genauso interessant finde wie die Frage nach Unterschieden ist, was sich alles nicht unterscheidet. Also wir zuletzt zum Beispiel, ne, wir haben immer mal wieder sowas. Man wird dann gefragt, im Osten und im Westen. Manchmal finden wir, dass es im Osten etwas weiter verbreitet ist als im Westen Deutschlands, aber das ist nicht so stabil. Und warum fragt eigentlich nie jemand nach Unterschieden zwischen Nord- und Süddeutschland, frage ich dann auch manchmal. Aha. Männliche Befragte und weibliche Befragte haben wir zuletzt gefunden, dass männliche und weibliche Befragte ähnlich häufig zustimmen. Das unterscheidet sich manchmal von Studie zu Studie. Und viele von diesen Unterschieden halte ich nicht für stabil.
Ich finde es auch ganz spannend, weil Sie gerade gesagt haben, Ost und West, da kann man sich die Unterschiede ja vielleicht noch durch die verschiedenen politischen Biografien der Menschen erklären. Zwischen Nord und Süd wird es schon schwieriger. Ich möchte jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen zu den Motiven, warum Menschen an Verschwörungen glauben. Und eine davon ist auch das Gefühl der Bedrohung. Wurde das in Studien auch abgefragt? Was fürchten die Menschen?
Ja, also wir haben in der letzten Mittelstudie uns auch angeschaut, wie Menschen, die eher zu Verschwörungsmentalität neigen, also was solche Menschen als Bedrohung wahrnehmen. Und das waren so Themen wie Zuwanderung, Globalisierung, und es waren weniger zum Beispiel Klimawandel, okay, oder auch Rechtsextremismus. Und ich glaube auch da, also dass man verstehen kann, warum diese Zusammenhänge in diese Richtung deuten, wenn man sozusagen die Logik von Verschwörungsmentalität versteht. Also dass sie zum Beispiel eher sagen, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass es gibt enge konzeptuelle Zusammenhänge zwischen Verschwörungserzählung und Rechtsextremismus. Ein beliebtes rechtspopulistisches, rechtsextremistisches Narrativ ist die Erzählung der Überfremdung. Mhm. Oder es gibt auch die Verschwörungserzählung vom sogenannten großen Austausch. Also das gezielt Menschen nach Deutschland geholt werden, um die europäische oder deutsche Kultur irgendwie abzulösen. So, also das, wenn man das versteht, dann versteht man auch, warum es diese Nähe zu Sorge um Zuwanderung und Verschwörungserzählungen gibt. Oder Globalisierung, die große Verschwörungserzählung von der neuen Weltordnung und so weiter. Und ich glaube, wenn man das versteht, dann kann man auch verstehen, warum Verschwörungsmentalität so zusammenhängt mit Bedrohungswahrnehmung, wie sie das tut. Und weil natürlich auch das gerade in den letzten Monaten uns viel beschäftigt, die Corona-Pandemie wird jetzt von Verschwörungsgläubigen interessanterweise etwas stärker als Gefahr wahrgenommen. Also da finden wir einen positiven Zusammenhang. Also auch da würde ich wieder sagen, stoßen wir dann in einer empirisch-quantitativen Telefonbefragung an unsere Grenzen. Auch da können wir dann ein Stück weit nur interpretieren und sagen, woran das liegen könnte. Mhm. Also dass vielleicht dann die Verschwörungserzählung davon, dass da irgendwas Gefährliches im Hintergrund passiert, die dominantere ist, während die Verschwörungserzählung davon, dass das eigentlich nur eine Erfindung sei, halt bei solchen Bedrohungswahrnehmungen nicht so eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, so muss man sozusagen auch dann Muster von solchen Ergebnissen insgesamt sich anschauen, um nicht selbst Gefahr zu laufen, so Kurzschlüsse oder Fehlschlüsse zu ziehen.
Aber es kam dann raus, dass die Leute nicht die Maßnahmen als die Bedrohung wahrnehmen.
Danach haben wir, glaube ich, gar nicht gefragt, okay, ehrlich gesagt. Also es gibt andere Studien zu Beginn der Corona-Pandemie von Pierre Lamberti und Roland Imhoff zum Beispiel. Sie haben sich angeschaut, an welche Verschwörungserzählungen konkret Menschen glauben und wie sie zu einzelnen Maßnahmen stehen. Und die haben zum Beispiel zeigen können, dass Menschen, die, das waren so zwei sehr beliebte Erzählungen zu der Zeit, die Erzählung davon, dass es eigentlich nur eine Erfindung der Medien sei und dass alles aufgebauscht wird und alles nicht wahr sei. Menschen, die an so eine Erzählung glauben, die neigen dazu, auch dann die Maßnahmen halt überhaupt nicht ernst zu nehmen und sich nicht dran zu halten. Während eine andere Verschwörungserzählung, dass nämlich das eine geheime Biowaffe sei, die in irgendeinem chinesischen Labor entwickelt wurde, um die Menschheit auszulöschen. Wer an so eine Erzählung glaubt, das waren dann auch Menschen, die die Maßnahmen sehr ernst genommen haben und fast schon darüber hinaus, also so Prepper-Verhalten an den Tag legen, also die dann Vorräte horten oder sich halt auf den Dritten Weltkrieg vorbereiten. Und ich glaube, auch da wird halt wieder deutlich, man muss sich genauer dann teilweise anschauen, was ist denn genau die Verschwörungserzählung, an die Menschen glauben, weil es manchmal eben doch die feinen Unterschiede sind, was dann am Ende dabei rauskommt. Also ob ich mich zu Hause einschließe und bewaffne oder ob ich sage, muss ich alles nicht so ernst nehmen, ist nur erfunden.
Ja, das fasziniert mich auch immer wieder. Ja. Auf der einen Seite so kritisch, auf der anderen Seite so bereit, Informationen einfach zu akzeptieren.
Ja.
Okay, jetzt gibt's noch ein anderes Problem, auf das ich beim Lesen Ihrer Studien gekommen bin, nämlich das Thema Gewaltbereitschaft. Gibt's da einen Zusammenhang zwischen Verschwörungsglaube und Gewaltbereitschaft?
Ja, wenn Sie sich auf diese Logik einlassen und verstehen, dass da Menschen wirklich davon überzeugt sind, dass es Gruppen gibt, die wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen, um der Bevölkerung, Ihnen und mir ganz gezielt zu schaden. Und wenn das wirklich geglaubt wird, dann kommen Sie ja dem gar nicht mehr bei auf demokratischem, friedlichem Wege, sondern in der Logik so einer Verschwörungserzählung ist es nur folgerichtig und sogar geboten manchmal, selbst aktiv zu werden. Und dann ist auch jedes Mittelrecht auch Gewalt. Und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen. Das haben wir auch in dem Mitte-Kapitel, über das wir jetzt vorhin schon gesprochen haben, 2019 schon zeigen können, dass es also einen Zusammenhang dazwischen gibt, wie sehr Menschen an Verschwörungserzählungen glauben und inwiefern sie Gewalt als legitimes Mittel erleben, politische Ziele durchzusetzen. Mhm. Und ich glaube, man kann jetzt inzwischen auch mit Fug und Recht behaupten, wir haben das auch im Kontext der Corona-Proteste gesehen. Und wir haben das natürlich auch im Kontext von Attentaten und Anschlägen gesehen, Halle, Hanau, Christchurch. Und inzwischen gibt es eine bestürzende Reihe solcher Anschläge. Und die muss man, glaube ich, auch klar als verschwörungsideologisch motivierte Gewalttaten benennen, um die Dimension dieses Problems deutlich zu machen. Also inzwischen kann niemand mehr leugnen oder kann niemand eigentlich mehr seriöserweise in Frage stellen, dass es diesen Zusammenhang gibt. Deswegen wäre meine Antwort auf Ihre Frage ganz klar ja. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Gewaltneigung, teilweise auch Gewaltbereitschaft und dem Glauben an Verschwörungserzählungen.
Und wenn man in die Geschichte blickt, muss man feststellen, dass ja auch so eine Gewalttat, so ein schreckliches Verbrechen wie der Holocaust auf dem Irrglauben beruht, von Jüdinnen und Juden würde eine Gefahr ausgehen. Da sieht man auch, dass diese Gewaltbereitschaft nicht nur auf einem individuellen, sondern auch auf einem kollektiven Level furchtbare Konsequenzen haben kann.
Ja, unbedingt. Also historisch auch schon im Mittelalter, viele Pogrome sind durch Verschwörungserzählungen ausgelöst oder zumindest befeuert worden.
Ja, das war jetzt kein fröhliches Thema zum Ende unseres Gesprächs. Dennoch war es eine sehr interessante Unterhaltung und Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Rees. Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und machen Sie es gut.
Viele Grüße aus Bielefeld. Das es gibt.
Das es gibt. Okay, vielen Dank. Und wir sind damit fast am Ende der heutigen Folge angekommen. Fehlt nur noch ein Tipp für alle, die sich weiter mit dem Thema befassen wollen, und unsere Zusammenfassung präsentiert von Anna wie immer.
Zum Ende der heutigen Folge fasse ich nochmal die drei zentralen Punkte für euch zusammen. Zum einen, auch wenn es anders scheint, leben wir heute nicht in einem Zeitalter der Verschwörungstheorien. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts waren Verschwörungstheorien allgemein akzeptiertes Wissen. Danach wurden sie zu stigmatisiertem Wissen. Auch wenn Verschwörungstheorien heute in einigen Teilöffentlichkeiten wieder weitere Verbreitungen haben, sind sie gesamtgesellschaftlich gesehen in Deutschland immer noch stigmatisiertes, also nicht akzeptiertes Gedankengut. Des Weiteren sind Verschwörungstheorien in allen gesellschaftlichen Schichten vertreten, also auch in der Mitte der Gesellschaft. An den politischen Rändern jedoch etwas stärker. Umfragen zeigen dabei, dass grob 20-50% der Menschen in Deutschland Aussagen zustimmen, die auf Verschwörungsmentalität hinweisen. Und zu guter Letzt, man kann drei große Motive für den Glauben an Verschwörungstheorien unterscheiden, nämlich existenzielle, soziale und epistemische Motive.
Danke, Anna. Dann fehlt jetzt nur noch eins, nämlich der Tipp des Tages. Wir haben sie ja heute schon ausführlich besprochen. Die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, an der in den letzten Jahren auch mein Gesprächspartner Jonas Rees mitgeschrieben hat. Diese möchte ich Ihnen und euch heute empfehlen. Seit 2006 werden die Mitte-Studien alle 2 Jahre durchgeführt und beschäftigen sich mit rechtsextremen und demokratiegefährdenden Einstellungen in Deutschland. Die letzte Studie wurde 2021 unter dem Titel »Die geforderte Mitte« veröffentlicht. Dafür wurden im Januar und Februar 2021 repräsentativ für die erwachsene deutsche Wohnbevölkerung 1750 Menschen interviewt. In Kapitel 9 schreiben dann Pierre Lamberti und Jonas Rees über die Ergebnisse zum Thema Verschwörungserzählungen. Man kann die Mitte-Studie im Buchhandel kaufen oder kostenlos bei der Friedrich-Ebert-Stiftung bestellen. Den Link dazu gibt's wie immer in den Shownotes. Übrigens beschäftigt sich nicht nur die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Thema. Auch die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung hat Ende 2020 eine repräsentative Umfrage veröffentlicht, die unter dem Titel »Verschwörung in der Krise« den Glauben an Verschwörungstheorien vor und während der Coronavirus-Pandemie beleuchtet. Sie ist online abrufbar und ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Und das war der Tipp des Tages. Und das war auch das Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen und euch eine gute Zeit. Habe die Ehre und ciao.
Sie sind unter uns, ein Podcast über Verschwörungstheorien, entstand im Rahmen des BMBF geförderten Projekts skill.de an der Universität Passau. Der Podcast wurde produziert von Thomas Stelzel unter Mitarbeit von mir, Anna Lindig. Die hier präsentierten Interviews wurden teilweise von uns gekürzt. Der von uns verwendete und leicht bearbeitete Titelsong, den Sie und ihr auch jetzt hört, heißt Metaphor, stammt von Jason Shaw und steht auf der Webseite audionautics.com unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International zur Verfügung. Links dazu, Quellenangaben zu den von uns genutzten Zitaten und weitere ergänzende Informationen sind in den Shownotes zu finden. Wir danken unseren Gästen Michael Butter und Jonas Rees und allen, die uns bei der Produktion unterstützt haben. Dies war die 2. Folge von Sie sind unter uns mit dem Thema Wer glaubt an Verschwörungstheorien? Nächstes Mal werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Es geht dann um die Protokolle der Weisen von Zion und die angebliche jüdische Weltverschwörung. Bis dahin, Servus aus Passau.
Ja, ich muss vielleicht, also weil Sie jetzt so einen Witz angesprochen haben, ich weiß, eigentlich soll man im Podcast keine ausführlichen Antworten geben, aber weil Sie das angesprochen haben, mein persönlicher Lieblingswitz ist ein T-Shirt, auf dem steht sinngemäß, wahrscheinlich nicht aus Wortgenau, aber Flat Earth Society with members all around the world. Das finde ich sehr schön.
Genau, für also, Witze sind wir immer zu haben hier. Noch eine letzte Info. Diese Folge von Sie sind unter uns steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung, keine Bearbeitung, 4.0 international. Sie ist zusammen mit umfangreichem Zusatzmaterial kostenlos abrufbar unter blog.dlab.uni-passau.de/sie-sind/ oder unter tinyurl.com/sie-sind.